De volgende is aan de weer presenteerd van iPhone game iFluenza Swine Flu. Red het wild en stop de killervirus. Lös een Kettenreaktion aus en teste de skills in 25 levels. Share de highscore op Facebook en Twitter met de vrienden. iFluenza Swine Flu, jetzt erhältlich im App Store für de iPhone en de iPod Touch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Games to Listen. Mein Name ist Thomas Vogt und wie immer mit von der Partie ist der Co-Host, kann man eigentlich sagen.
Ja, danke.
Thomas Seiler, aka Säuli.
Säuli zusammen.
Und, stressige Woche gehabt?
Ja, hat sich da so im Rahmen gehalten.
Genug Zeit gefunden also zum Spielen?
Ja, doch.
Ich habe mich mehr auf Filme schauen, auf die Xbox konzentriert. Das kann man ja dort. Vielleicht noch ein Hinweis. Das ist ja nicht die letzte Sendung für dieses Jahr, aber nächste Woche kommt keine Sendung, weil es eine weitere Folge von Games to Watch gibt. Dort stellt der Raffi immer die neuesten Spiele in Bild und Ton vor. Und dann machen wir natürlich Pause.
Brauchen wir Zeit zum Game.
Was erwartet uns in dieser Sendung?
Ja, in der heutigen Gamers Lounge haben wir 3 Titel im Angebot. Das eine ist das New Super Mario Bros. Für Wii. Dann haben wir die Ehre, dass wir Battlefield Bad Company 2 Demo dürfen spielen auf der PS3. Also die Multiplayer-Beta. Und ich habe noch recht viel Zeit in Assassin's Creed 2 investiert. Das ist ja für PS3 und die Xbox 360 draussen. Und wie immer, ich habe es auf der PlayStation gespielt.
Auf der falschen Konto.
Ja, je nachdem, wie man es anschaut halt. Und am Schluss kommt halt ein neues Flash, so wo immer. Willkommen in der Gamers Lounge. Gehen wir direkt zum ersten Titel. Unser Klempner aus dem Hause Nintendo ist mit einem neuen Spiel unterwegs. New Super Mario Bros. Für Wii entwickelt, published von Nintendo. Nintendo, dann muss ich dir das Wort übergeben.
Ja, der Mario und seine Freunde sind zurück. Und zwar feiern sie den Geburtstag von der Prinzessin Toadstool. Und wie es so immer ist, der Bowser Jr. und Koopa Kids kommen und versauen die Geburtstagsparty, indem sie die Prinzessin entführen.
Ja, das Spielprinzip klingt doch bekannt.
Also, es hat sich nichts geändert, was so die Story anbelangt. Es ist echt fast jedem Mario gleich. Und das reicht aber eigentlich, um halt dann ein sehr interessantes Spiel zu machen. Es handelt sich bei New Super Mario Bros. Wii um ein Jump'n'Run-Spiel alter Schule. Also vergleichbar mit Super Mario Bros. 1 oder Teil 3 auf dem Nintendo Entertainment System. Oder aber auch Super Mario World, wo vielleicht ein oder andere noch vom Super Nintendo kennt.
Okay.
Aber wer jetzt nicht so weit zurückgeht in die Geschichte, der kann auch den DS führen und dort Super Mario Bros. DS spielen. Das ist nämlich von den gleichen Entwicklern und darum auch sehr ähnlich wie das jetzt für den Wii. Wobei der Wii natürlich grafisch ein mich auftrumpfen.
Hoffentlich.
Aber es ist vom Prinzip her sehr ähnlich. Also es ist 2D, aber mit einem Touch 2,5D. Also gewisse Objekte sind natürlich in 3D gestaltet, aber man sieht sie nur von der Seite.
Und wie du sagst, in den alten Titeln, man läuft von links nach rechts.
Genau. Also es ist nicht, es hat nichts mit Super Mario Galaxy zu tun, wo es ja auch für eine Wii gibt, wo komplett in 3D ist, sondern richtig oldschool.
Okay, da hast du sicher schon extrem Freude dran, oder?
Ah, absolut. Es ist doch das auch ein bisschen simpler, oder? Als 3D. Was mir so gefallen hat, und darum auch der Vergleich mit dem dritten Teil auf dem Nintendo Entertainment System oder eben auf der Super NES-Version, man hat wieder so Sachen hervorgekramt, die es in diesen Spielen gab und die man nachher jahrelang nicht mehr gesehen hat. Also es ist natürlich nicht genau gleich gemacht, aber so Ähnlichkeit. Also der Mario hat wieder verschiedene Anzüge. Er hat so einen Propelleranzug zur Verfügung, mit dem kann man ein bisschen höher fliegen. also im Kopf oben, zum Propeller, der dann dreht.
Ja.
Dann gibt es eine Eisblume. Früher hat man ja auch Feuerblumen gehabt, wenn man die geholt hat mit dem Mario, dann hat man so Feuerkugeln können schiessen.
Genau.
Und jetzt schiesst man so Eiskugeln und friert dann Gegner ein. Die kann man dann natürlich dann aufnehmen, wenn sie in so einem Eisklotz sind und umschmeißen. Oder wenn man zu lange wartet, schmilzt das wieder und die Gegner kommen wieder raus. Dann hat der Mario ein Pinguin-Kostüm zur Verfügung. Damit ist man hat man ein bisschen besser Halt in diesen Schneelevels. Das hat mich halt so die alten erinnert. Zum Beispiel Mario, Super Mario 3 hat es so einen Waschbärenschwanz gegeben. Mit dem hat man schneller können säckeln und dann hat man höher können fliegen. Also das hat, ist eben wie der Propelleranzug.
Ja, den kann ich mich sogar noch erinnern, stimmt.
Oder das rote Cape, von er aussieht wie der Superman und auch ein bisschen länger können fliegen. Also das ist wirklich, das ist ähnlich und durch das habe ich mich sofort daheim gefühlt. Natürlich, eben, was zu Mario gehört, man kann wieder Münzen einsammeln.
Palim, 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 palim.
Dann gibt es auch grosse Münzen. In jedem Level hat es 3 davon. Die sind nicht immer offensichtlich zu sehen. Oder manchmal sind's, sieht man sie zwar, aber man fragt sich, wie zum Teufel kommen wir dorthin, um das Teil zu holen. Mhm. Was auch ganz für jeden Mario-Fan offensichtlich ist, die Levels sind ähnlich, wie man sie aus den Klassikern kennt, zumindest immer der Anfang. Es gibt die Höhlenlevels, Wüsten mit Treibsand und Sandstürmen. Man ist natürlich in Schlösser mit Lava und eine Wasserwelt, wo man rumschwimmen kann. Gibt es auch.
Und am Ende von jedem Level hat es die Fahne gewascht.
Genau.
Yeah. Ja, Jonah, ja, sicher.
Was man ein bisschen gemacht hat, ist, ein bisschen geändert hat, ist die Steuermechanik. Also man spielt es mit der V-Mode. Man kann nicht mit dem Classic spielen. Der Grund ist, weil man auch ab und zu ein bisschen Gesten muss machen. Also im Prinzip steuert man natürlich, hat man das Teil quer in der Hand, steuert mit dem Steuerkreuz und mit den 2 Knöpfen, die man hat.
So wie ein Joypad halt.
Ganz oder? Normal, ja. Aber zum Beispiel, wenn man höher fliegen will, muss man es wie Mode schütteln.
Okay.
Darum kann man so Sachen nicht mit dem Classic Controller machen. Was auch interessant ist, es gibt teilweise so Levels, wo man auf Plattformen steht und die Plattformen kann man anheben oder senken oder so links-rechts verschieben, indem man die Wiimote auch so ein bisschen bewegt. Also das ist interessant und macht die Spiele teilweise dann auch ein bisschen herausfordernder, weil man verschiedene Sachen gleichzeitig machen muss. Oder hüpfen kann eigentlich jeder, aber wenn man dann auch mit der Wiimote noch ein bisschen schräg muss haben in dem Moment, damit man noch mehr speziell hinkommen kann und so, das ist manchmal recht tricky, aber...
Das funktioniert aber gut.
Ja, tipptopp. Also das ist nicht so, dass es störend ist, sondern es macht es einfach manchmal ein bisschen herausfordernd. Weil das Spiel selber ist sehr, sehr einfach, aus meiner Sicht. Also wer da ein bisschen Mario kennt, der wird zwar schon ab und zu sterben, aber Game Over wird er vermutlich nie sein.
Okay.
Das Ganze hat wie schon aus Super Mario 3 bzw. aus dem Super Mario World eine Übersichtkarte, so eine Oberwelt, wo man das Ganze so in klein sieht, aus wie so einem Spiel mit Würfeln, wo man könnte normal zocken. Und dort sieht man dann so die einzelnen Punkte, die halt Levels darstellen. Und man kann auch frei auf dieser Karte rumlaufen, sofern man den Level schon geschafft hat. Also man kann nie über einen Punkt hinaus, wo der Level halt noch nicht gemacht worden ist.
Okay.
Es gibt auch dort die Minigames, also man schaltet ab und zu spezielle Sachen frei, wo man dann in der Oberwelt in ein Haus rein kann und dort zum Beispiel so Minigames spielen wie Memory.
Okay.
So, und dann zusätzliche Leben oder andere Sachen bekommen. Da muss ich sagen, habe ich angefunden, dass es nur 3-4 Minigames sind. Da hätte man ein bisschen mehr können machen. Weil sie kennen ja von diesen ganzen Mario-Party-Spielen, haben sie eigentlich genug Minigames, die sie so zusätzlich hätten einbauen können. Aber ist nicht schlecht. Es gibt dafür auch noch andere Sachen. Man muss manchmal, man hat ja den Toad, das sind ja weitere Charaktere aus dem Mario-Universum. Der wird ab und zu entführt, beziehungsweise einer von denen. Und dann sieht man das auch in der Oberwelt und dann wird er in einem Level gefangen gehalten und dann kann man auch den Level nochmal spielen. Also man hat den vermutlich dann meistens schon mal gemacht und muss ihn halt befreien und hat dann wieder, kommt dann wieder irgendwelche Extras über.
Ja, cool. Stundenlanger Spielspass.
Definitiv, ja. Das ist jetzt eigentlich das Alte, also das, was man eher erwartet von Mario. Was sie jetzt neu gemacht haben, ist ein Multiplayer-Modus, den sie hinzugefügt haben, wo man bis mit 3 weiteren Kollegen kann zocken. Das heisst, der eine spielt den Mario, einer den Luigi und 2 spielen haben die Auswahl zwischen verschiedenen Toads. Also es gibt keine anderen Charaktere. Und man kann das komplette Game so durchzocken.
Ja, das ist aber auch noch cool.
Mhm. Ist sehr lustig und interessant, weil Ja, man kann natürlich zum Beispiel den Gegner packen, also beziehungsweise den Gegner, den Kollegen packen und dann über einen Abgrund schmeißen, weil er vielleicht schon dreimal hintereinander dort reingefallen ist. Und man denkt, hey, der ist so dumm. Aber man kann auch packen und ihn wieder in den Abgrund schmeißen. So, stirb. Oder auf ihn draufhüpfen, wenn er drüber gumpen, dann drückt man ihn natürlich automatisch runter. Also manchmal will man das gar nicht, das passiert halt einfach, wenn man zockt, weil halt ein bisschen Chaos herrscht, auch wenn alle vier am Spielen sind. Du weißt, wie das ist, oder? Bewegt sich halt alles. Ab und zu schaut man es vielleicht sogar auf einen falschen Charakter.
Ja, das kenne ich doch, ja. Mhm.
Aber es ist nichts, was irgendwie frustriert, sondern es ist wirklich Fun. Was auch cool gemacht ist, wenn du jetzt mit Leuten spielst, die nicht so gut sind mit Mario, also vielleicht sogar zum ersten Mal so etwas spielen, die werden an gewissen Stellen natürlich ein bisschen Probleme haben. Und die können dann einfach in eine Seifenblase reingehen. Und du spielst dann halt. Und schaffst die Passage, weil du schon ein geübter Spieler bist und sie fliegen einfach mit. Sobald man irgendwo ist, wo es wieder ein bisschen einfacher wird, hüpfst du dann auf die Blase und die geht dann kaputt und dann fällt die Figur jeweils wieder raus und kann wieder normal mitzocken.
Okay.
Das ist eigentlich noch eine gute Sache. Was aber nicht geht, ist, dass alle vier Blasen reingehen, also jeweils in die eigene, weil dann verschwindet man irgendwo im Himmel und alle sind tot. Weil man kann die Blase nur von außen kaputt machen, nicht von innen.
Das heisst, man muss eigentlich nicht mal Pause drücken, wenn man schnell auf die Toilette will oder etwas zu trinken holen.
Dann gibt es noch ein weiteres Hilfssystem, das man eingebaut hat. Das ist ja am Anfang, wo der Presse davon gehört hat, ist das kritisiert worden, aber es ist genial. Und zwar, wenn man 8-mal stirbt in einem Level, hintereinander, dann fragt das Spiel, hey, scheinbar brauchst du ein bisschen Hilfe, soll ich für dich den Level spielen? Und wenn du sagst, ja, mach mal. Dann erscheint der Luigi und der macht dann halt einfach den Level so, wie man das machen will. Man kann aber jederzeit den Knopf drücken und spielt dann genau dort weiter, wo man den Knopf gedrückt hat.
Okay.
Das ist noch cool, weil es gibt wirklich Stellen, wo es dann schon schwierig ist und dann kann man es vielleicht auch mal zuschauen, wie spielt man den Part. Das ist der Level 10 zum Beispiel und dann hat man eigentlich geschafft. Aber man kann natürlich jederzeit zurück, außerdem geht man eh viele Levels wieder spielen später, weil man halt noch Sachen holen will. Oder auch teilweise spielt man Spiele zum Beispiel durch, und man hat gar noch nicht alle Levels gesehen, weil man wieder durch eine Röhre irgendeine Abkürzung genommen hat und in einer anderen Welt landet und dann die ganze siebte Welt draussen gelassen hat, direkt in die acht von der sechsten geht und so. Und dann spielst du so einen Weg nochmal durch.
Cool.
Macht einfach keinen Spass. Es gibt viele Bekannte, die man halt aus alten Spielen sieht. Also wer auch dabei ist, natürlich der Yoshi. Unser alter Dino oder junger Dino, der ist auch wieder da und das macht halt Spass, wenn da vor allem alle vier mit dem Yoshi rumlaufen oder sagen wir zwei. Wir können dem Kollegen dann auch den Yoshi klauen, indem dass man die Arschbombe macht, also weißt du, aufjumpt und dann so mit Vollspeed runterkommt, dann fliegt der Kollege weg und dann kann man ihm seinen Yoshi klauen. Und du kannst auch deinen Kollegen fressen und wieder ausspeuzen. Und so. Also es ist wirklich, es ist fun.
Ja, klingt nach einem Pflichtkauf.
Muss ich sagen, also wer Jump'n'Run im Ansatz mag und jetzt nicht ein 2D-Hasser ist, gibt es ja auch in der heutigen Jugend ein bisschen, dann muss ich sagen, Spiele muss man kaufen. Also das ist keine Empfehlung, das ist ein Kaufbefehl. Man braucht die rote Schachtel. Spiele kommt mit so einer roten Schachtel daher, also ein bisschen extravagant. Es ist einfach so genial, das Level-Design ist gut, die Steuerung ist fast perfekt. Es macht Freude, eben das Multiplayer-Zeug, das ist vielleicht nicht für jeden. Also wer jetzt Mario wirklich perfekt durchspielen will, der spielt das eher allein, weil halt, eben wenn die anderen stören ihn nicht, aber es ist ja freiwillig. Für Familie ist es natürlich voll der Hit und ja, für mich gibt es auch nichts Negatives, bis auf den fehlenden Multiplayer-Modus, wo man übers Internet spielen könnte. Das wäre noch gäbig. Da ist aber Nintendo ja leider bekannt für, machen wir nicht. Aber ich kann sagen, kaufen, Kollegen einladen, Bierli trinken und abfeiern. Kommen wir zum nächsten Spiel. 2007 ist der erste Teil rausgekommen. Er hat damals so der erfolgreichsten Neuerscheinungen gehört in diesem Jahr. Jetzt ist er da, der langersehnte Nachfolger. Assassin's Creed 2, entwickelt von Ubisoft Montreal, published von Ubisoft, rausgekommen für PS3 und Xbox 360. Wir besprechen heute die PS3-Version, aber auch die Xbox-Version ist spielgleich, beziehungsweise der Spielinhalt ist identisch. I did not choose this path. It is a good life we lead, brother. It was chosen for me. You and your collaborators are sentenced to death. Father! I'll kill you for what you've done!
Ezio Auditore da Firenze. Like my father before me, I am an assassin.
Ja, Thomas, du hast das jetzt viele Stunden gespielt. Was kannst du uns zum Spiel erzählen?
Ja, ich muss zu meiner Entschuldigung sagen, dass ich der erste nicht wirklich viel gespielt habe, aber von dem, was ich mitbekommen habe, geht es 2 einfach dort weiter, wo 2 aufgehört hat. Mit einem kleinen Zeitsprung noch dazwischen. Das heisst, man ist immer noch in dieser, als normaler Mensch aus der heutigen Zeit, tut man sich in die Vergangenheit zurückversetzen. Und auch diesmal spielt man, wie der Name schon sagt, ein Assassine, wie sie auf Deutsch würde sagen, oder ein Assassin halt auf Englisch. Man wird jetzt in die Renaissance versetzt, das ist etwa so das 15. Jahrhundert, so spielt es um 1480 um. Das Ganze ist in Italien. Und man spielt da den Sohn aus einer Bankerfamilie mit dem Namen Ezio Auditore. Das war so ein Schlingel und ein Charmeur, bis du seiner Familie etwas Gröbers zustößt. Und dann begibt man sich auf einen Rachefeldzug. Man will einerseits herausfinden, wer ist das schuld war. Und man will sich natürlich an den rächen. Ich tue jetzt einen Spoiler, den der Vater umgebracht hat.
Okay, ich komme davon aus, dass das am Anfang passiert.
Ja, das passiert so in den ersten 2-3 Stunden, weil die ersten 2-3 Stunden sind wirklich noch Tutorial, wo einem alles ein bisschen erklärt wird.
Du hast ja jetzt vorher gesagt, das macht dort weiter, wo der erste Teil aufgehört hat. Aber es ist nicht so, dass wir den ersten Teil unbedingt nicht spielen müssen, dass wir jetzt wieder rauskommen.
Nein.
Das ist eine komplett neue Story.
Also, ich behaupte, wenn man den ersten Teil durchgespielt hat, wird man viele Sachen erkennen, weil es ist halt von der Anlage her, von der Story, ist es ähnlich. Mhm. Und es kommt der Charakter aus dem ersten Spiel, der wird auch ab und zu mal erwähnt. Und man findet auch Gegenstände von dieser Person.
Okay.
Aber man kann es spielen ohne Vorkenntnis problemlos.
Und jetzt, wo du ein bisschen so von der Story erzählt hast, es ist also sehr storytrieben, nehme ich an. Es gibt immer wieder Zwischensequenzen oder die Story wird sonst irgendwie erzählt?
Ja, es hat recht viel Zwischensequenzen mal mit Ingame-Grafik eigentlich. Also, die sehen recht gut aus. Die ganzen Stimmen von den Leuten, die sind wirklich auch sehr gut gemacht. Also das Voice Acting ist tipptopp. Mhm. Sie haben auch einen sehr guten italienischen Akzent getroffen. Und sie fluchen zwischendurch auch so richtig herzhaft einen ab auf Italienisch. Das ist ja noch recht lustig, weil ich spiele es zwar auf Englisch mit Untertiteln. Und irgendwann regt sich die Person auf, der Ezio, und dann ist er wirklich auf richtig Italienisch mit Temperament einen am Ablästern. Und dann siehst du einfach unten dran, von einem ist 3 Seiten lang italienische Flüche.
Aha, okay.
Und dann geht der Klammern auf und dann kommt der 3 Seiten lang hinten auch in die englische Übersetzung.
Da kann ich natürlich sagen, dass das Spiel natürlich komplett auf Deutsch vorhanden ist. Also man muss es nicht auf Englisch spielen. Und jetzt, du hast eine PS3-Version getestet, auf der Xbox ist nur die deutsche Version drauf. Und auf der PS3 hat man mehrere Sprachen zur Auswahl.
Jawohl, also... Aber ich habe die normale Version und da ist jetzt auch die englische Spur drauf.
Mhm, das ist immer tipptopp.
Zu diesen Zwischensequenzen, was noch lustig ist, die haben sogar Quicktime-Events.
Ah ja.
Also ja, so kleine Sachen, es fängt schon recht lustig an, weil am Anfang ist man wirklich halt noch nicht der Mörder, sondern der Charmeur. Und dann hat man also als Einführung mit seinem Bruder schnell ein paar abschlagen, weil die Familiär beschmutzt haben. Und wenn das erledigt ist, wird natürlich der Ezio sofort zu seiner Freundin gehen. Das ist dann auch wieder so eine hübsche Zwischensequenz und schon fast God of War-mässig kommen ein bisschen Quicktime-Events.
Gibt es so einen Trophy?
Glaub's nicht, nein. Es ist ja nicht ganz so hektisch. Also, und man muss auch nicht drücken, sie laufen so weit. Es kommt einfach eine andere Sequenz.
Okay. Wie muss man sich eigentlich so ein bisschen das Gameplay vorstellen, wer es jetzt noch gar noch nicht gespielt hat? Also ist das First Person, Third Person?
Perspektive ist Third Person und das Ganze ist ein Open-World-Titel. Also am Anfang ist man in der Stadt Florenz und man kann sich eigentlich schon völlig frei in dieser Stadt bewegen. Mhm. Also man kann eigentlich machen, was man will. Man hat halt eine Map, die drauf steht, dort und dort ist die und die Mission. Und die Missionen, die Story weiterbringen, die sind separat gekennzeichnet. Und dann kann man sich eigentlich nach Lust und Laune bewegen und halt gerade die Sachen machen, die einem interessieren und wo man Lust hat drauf.
Wie sieht so eine Mission aus? Vielleicht kannst du ja mal so erzählen, irgendeine.
Ja gut, die Story-Missionen sind meistens, das Ziel ist klar, man sucht überall die wichtigen, die Personen, die man umbringen will. Und man muss halt zuerst irgendwie überhaupt in die Nähe von dieser Person kommen. Das heisst, man muss halt irgendwie herausfinden, wo die Wache sind, oder man muss irgendeine bestimmte Person umbringen oder aushorchen. Und das geht dann so über 4-5 Schritte hinweg, und in so einer Schlussmission geht es dann auch halt darum, die Person umzubringen.
Es klingt ja ein bisschen nach Taktik, oder? Und nicht nach reinem Rumlaufen und einfach Leute abmurksen.
Ja, das Problem ist halt, es hat ähnlich, wie man so vom GTA her kennt, so ein System drin, je mehr Aktionen das man macht, die auffallen, desto berühmter oder berüchtigter wird man. Mhm. Und desto schneller hat man halt auch die Wachen am Hals.
Okay.
Das heisst, man hat halt, der Anreiz ist schon da, dass man sich möglichst unbemerkt bewegt und möglichst nach ans Ziel herkommt, ohne Aufruhr zu verursachen. Und dann, wenn man dann meistens den Hauptcharakter umgebracht hat, dann kommen die alle wachen, und dann geht es darum, so, wie man es halt schon aus dem ersten Teil oder wie aus Mirror's Edge kennt, freerunning-mässig über Dächer und Gebäude abzuhauen, bis man sie abgeschüttelt hat.
Das heisst also eben, es ist auch vertikal Spiele.
Ja, also das gibt sehr beeindruckende Bilder, weil man sieht auf der Map eigentlich am Anfang nicht, wo das was liegt. Und dann muss man immer auf verschiedene Türme hochgehen, wo man so Aussichtspunkte hat. Und dann wird dann eigentlich erst die Map beleuchtet, in dem Sinn, dass man sieht, wo das Strassen und so weiter sind. Mhm. Und eben, man ist dann auf den Turm oben, und die sind teilweise wirklich hoch, und da hat man wirklich einen fantastischen Ausblick über die Stadt.
Ja, dort habe ich ja gehört, dass man sich doch recht an Realismus gehalten hat, was jetzt also die Architektur anbelangt. Einfach natürlich vom 15. Jahrhundert und nicht von heute. Also das Florenz, das Venedig und so, das ist sehr realistisch nachgebaut worden
virtuell. Ich war noch nie dort, aber es sieht auf jeden Fall sehr realistisch aus, und es sind halt auch die Gebäude dort, die man erwartet. Also bestimmte Kathedralen, Kirchen, der Marktplatz, die Rialto-Brücke in Venedig und so weiter. Also haben sie, glaub, schon, da haben sie sich schon recht Mühe gemacht, das einigermaßen realistisch nachzubauen.
Es war ja auch ein riesiges Team gewesen, von bis zu 600 Leuten, die an diesem Spiel gearbeitet haben.
Ich kann mir gut vorstellen, dass da unheuer viele Leute dahinter stehen.
Du hast gesagt, man killt Leute, man schleicht sich an. Wie killt man die? Hat man die Waffen einfach, liegen die am Boden? Oder wie kommt man zu denen?
Da gibt es eigentlich verschiedene Möglichkeiten. Einerseits hat man seinen guten Kollegen Leonardo da Vinci.
Aha.
Und dem kann man halt gewisse Unterlagen bringen, die man während dem Spiel findet. Und dann kann der neue Gadgets entwickeln in dem Sinn. Mhm. Andererseits hat es ein ganz normales Wirtschaftssystem. Also man kann den Leuten Geld klauen, und für alles, was man macht, bekommt man Geld. Und mit dem kann man in den Laden gehen und sich dort halt verschiedene Ausrüstungsgegenstände, Messer, Wurfmesser, Schwert, Dolch und so weiter kaufen, wo man damit auf die Jagd geht.
Du hast jetzt gesagt, es ist eben Open World, man kann rumlaufen, man kann die Mission auch selber auswählen. Es gibt sicher auch so Side Missions, also zusätzliche Levels, die nichts mit der Mission zu tun haben. Wie viel hat es da insgesamt, so summarum?
Am Anfang, wenn man das Spiel startet, wird man schon fast quasi gewarnt, dass es etwa 200 Missionen gäbe in diesem Spiel.
Ui.
Und 100 davon sind für die Story und 100 sind Side Missions. Ungefähr.
Das heisst, im Prinzip muss man die 100 machen für die Story, damit man das Spiel durchschafft, und der Rest ist freiwillig.
Der Rest ist frei. Wobei eben die 100 Story-Missions, es gibt Sättiger, die 10 Sekunden gehen, weil man einfach nur mit der richtigen Person muss reden. Und es gibt halt auch andere, die 10 Minuten, 20 Minuten gehen, je nachdem.
Wie lange geht ein Spiel ungefähr? Was schätzt du?
So von den Trophys her abgeschätzt bin ich jetzt ungefähr in der Mitte, und ich habe etwa 15 Stunden gespielt bis jetzt. Ich würde mal sagen, mit 30 Stunden ist man durch das Spiel durch, aber hat man sicher noch nicht alles gesehen, noch nicht alle Missions gemacht. Also
wenn ich jetzt eben höre, du hast schon 15 Stunden gespielt und hast eigentlich noch nichts Negatives gesagt. Gibt es gar nichts Negatives? Oder wie siehst du
das? Der Sound ist, finde ich, sehr eindrücklich. Da kann ich nichts darüber sagen, weil die Welt dort, die lebt wirklich. Mhm. Also die Marktschreier, die man steht, die reagieren auch, wenn man sie anrempelt und so weiter, die Leute. Das ist wirklich sehr gut. Grafisch gibt es eigentlich auch nichts auszusetzen. 2-3 Mal ganz kleine Slowdowns gehabt, weil da wirklich extrem viele Personen gleichzeitig auf der Map waren. Und das Einzige, was ich zustören einfach Mühe habe, ist ein bisschen mit der Steuerung von diesem Ezio. Vor allem, wenn man probiert, irgendwie zu flüchten, der Freerun-Modus, wie sie das nennen, wo man halt wirklich von Dach zu Dach und über Seile kommt und so weiter. Da ist es zwischendurch ein bisschen, ich verdrücke mich halt einfach. Und dann macht er irgendetwas, was er nicht sollte, und dann kommst du unter Umständen halt in den Tod. Und das nervt halt.
Das ist klar. Ja. Also abschließend würde ich sagen, ein guter Titel.
Wie gesagt, ich habe es eingelegt und gerade den Abend lang gespielt. Völlig, ich war echt fasziniert gewesen. Das ist wirklich ein guter Titel.
Also auch Leute zu empfehlen, die beim ersten ein bisschen skeptisch waren, nachdem sie es gekauft haben und gefunden.
Ja, weil ich beim ersten, das hat mich irgendwie nach 2 Stunden verleidet und dann habe ich es nie mehr angelenkt. Und das passiert einem hier sicher nicht.
Okay.
Einzige, was man vielleicht als Wermutstropfen bringen kann, ist ein reines Singleplayer-Spiel.
Mhm.
Also es gibt keinerlei Online-Funktionalität, was irgendwie Highscores oder Multiplayer oder so irgendetwas betrifft, gibt es gar nichts. Das Einzige, was man online machen kann, ist in dem neuen Ubisoft-Shop Uplay Sachen freischalten.
Okay, gut, das ist jetzt aber nicht speziell innovativ.
Das ist nicht speziell, nein. Also. Aber es ist sicher etwas für verregnete oder verschneite Winter, eben, wenn man daheim hockt, anstatt Fernsehen zu schauen.
Okay, ja. Ich glaube, muss ich das auch mal zocken.
Ja, dann kommen wir zum nächsten Titel vom heutigen Programm. Battlefield Bad Company 2 Multiplayer Beta auf der PS3. Confirming fire mission. Shells inbound. Foxtrot Squad, we're local. Prepare for engagement. Everyone keep your eyes peeled. There's a sniper in the area. Bravo Squad, we are in the red zone. Both objectives are lost. Retreat! Stand down! Objective Alpha is taking heat! We gotta get on top of this thing! They're tearing us apart! Die ist eine Fortsetzung vom Ego-Shooter. Kommt von EA DICE, wenn mich nicht alles täuscht.
Wie du gesagt hast, es ist ein Beta, also es handelt sich doch noch nicht ums fertige Spiel, also in allen Sachen, auch was Grafik anbelangt. Es ist nur Multiplayer, es gibt keinen Singleplayer jetzt in dieser Beta, man weiß eigentlich auch noch nichts über die Story. Ich weiss jetzt also von einem Mitarbeiter von DICE, der so ein bisschen angetönt hat, dass man eigentlich schon davon ausgehen kann, dass die Charaktere, die man aus dem ersten Teil kennt, auch wieder dabei werden sein. Aber er darf das jetzt nicht explizit so sagen, weil sonst kommt er eins auf die Kappen über von der PR-Abteilung. Aber die Chancen sind gross, dass sie dabei sind.
Das heisst, ja, wir werden ja dann sehen, ob man wieder so eine Saubande hat wie im ersten Spiel.
Genau, also das war ja auch recht lustig, die Typen. Die Beta beinhaltet nur eine Map, Africa Harbor, also ein Hafen in Afrika. Und so sieht es auch ein bisschen aus. Es ist ein bisschen Mischung aus Wüste und ja, Hafen. Mhm. Und man hat insgesamt einen Spielmodus, der nennt sich Rush, und ich glaube, das kannst du gut erklären.
Ja, ich würde mir eine Mühe geben. Ein Team tut verteidigen und ein Team tut angreifen. Die Maps sind eigentlich recht gross, aber es spielt sich eigentlich immer nur in gewissen Abschnitten von der Map ab, weil das verteidigende Team hat zum Beispiel 2 Punkte zum Verteidigen. Und wenn die Angreifer die einnehmen, dann verschiebt sich dann das Spielgeschehen so wie eine Etappe. Dann gibt es 2 neue Punkte zum Verteidigen, bis man irgendwann einmal alles verloren hat. Und dann hat der Gegner endgültig gewonnen.
Das habe ich noch recht interessant gefunden, weil wenn man als Spieler, wird man natürlich nicht automatisch in den neuen Sektor befördert, wenn man jetzt alle Punkte eingenommen hat, sondern man muss dann halt dorthin fahren, laufen, wie auch immer. Aber das hat noch ein taktisches Element, wenn man so ein bisschen später kommt. Oder? Zum Beispiel als Sniper ist das noch cool.
Und die Fahrzeuge, die spawnen meistens so ganz am Anfang vom Level. Das heisst, wenn man dann wieder zu hinterst anfährt, dann kann man halt für einen Panzer mitnehmen, anstatt dass man 5 Minuten lang vorne
läuft. Genau. Wobei sie natürlich im neuen Sektor dann auch am Anfang vom Level spawnen. Also,
ja, klar. Aber wenn man 4 Panzer hat, ist es besser, als wenn man nur 2
das
hat.
Das ist oder? Immer so, ja. Es gibt, wie wir jetzt halt gehört haben, mehrere Klassen zur Auswahl. Es gibt einen Assault, einen Medic, einen Engineer und einen Recon. Und jeder von denen hat spezielle Fähigkeiten.
Das kennt man eigentlich schon aus der ganzen Battlefield-Serie.
Mhm. Also, ich meine, der Medic ist klar, der heilt Leute. Der Assault kann so Munition verteilen, an Boden schmeißen oder einfach direkt geben. Der Engineer kann wie immer Fahrzeuge reparieren. Das ist noch clever, wenn man so mit einem Panzer drin ist. Und einer davon ist der Engineer, der geht raus und während flickt der Panzer während der andere am Ballern ist. Das gibt für beide Punkte. Also der für den Panzer mit seinen Kills und der andere fürs Reparieren. Dann der Recon ist etwas speziell, der hat so Sensoren dabei, die er verteilen auf der Map und dann leuchtet das halt auf, wenn irgendein Gegnertyp vorbeiläuft. Das ist noch eigentlich noch eine coole Sache. Jetzt im ersten Teil hat es ja noch den Specialist gegeben, den hat man jetzt entfernt und hat eigentlich die Fähigkeiten eben im Recon und im Engineer so ein bisschen aufgeteilt. Aber ich denke, insgesamt ändert sich da jetzt nicht viel.
Nein, also wenn man das erste gespielt hat, ist man sofort eigentlich vertraut damit.
Ja.
Also das ist jetzt keine Hexerei.
Dann gibt es ja auch das Rangsystem, das ist ja so üblich heutzutage bei diesen Ego-Shooter. Und ja, je höher man vom Rang ist, desto mehr Waffen haben wir zur Auswahl. Auch das ist nichts Neues. Was sicher interessant ist, ist, dass sie eine Art Tech-Tree haben für die Waffen.
Ja, genau. Das ist mir aufgefallen. Mhm. Also man hat halt so... Ja, wir vergleichen es jetzt gleich mit Modern Warfare. Wir haben halt zum Beispiel eben ein besseres Visier oder einen Granatwerfer zusätzlich an einem Sturmgewehr dran. Mhm. Und der Tech-Tree, funktioniert aber auch, wird aber auch auf die Fähigkeiten angewendet. Also, wenn man viel mit dem Panzer rumfährt, kennt man dann plötzlich auch vom Panzer aus besser Gegner. Mhm. Also, es wird einfach alles, was man braucht, führt eigentlich dazu, dass man besser wird in diesem Bereich.
Ja, also das habe ich recht cool gefunden. Es ist nicht total anders als bei anderen Shootern, aber doch ein bisschen anders als bei den, ja, eben Call of Duty oder so, oder wo ich Mario jetzt sicher kann erwähnen kann, weil ja halt alle das spielen. Dann müssen sie sich den Vergleich, ja, wenn die Beta zum gleichen Zeitpunkt rausbringst wie Call of Duty Modern Warfare 2. Dann musst
du damit rechnen, dass es verglichen wird.
Das ist ja so, ja. Aber sie sind trotzdem, das kann ich jetzt schon sagen, also sie spielen sich anders, obwohl sie von der Idee her ähnlich sind, spielen sie sich einfach komplett anders. Also.
Wirklich, ja.
Aber ich wollte jetzt nicht sagen, ob das eine oder andere besser ist. Ich meine, das eine ist eher schon Beta.
Ja, die Fahrzeuge haben wir schon erwähnt, das ist natürlich immer wichtig in einem Battlefield-Spiel. Mhm. Es gibt halt Panzer, wie man es kennt. Man hat neu auch so Drohnen, das ist so ein Helikopter, das man auf dem Spielfeld kommen steuern. Mhm. Ein bisschen schauen, wo das Gegner sind. Dann das Humvee ist rum, das kennt man. Und das hat, glaube ich, auch noch Quads, habe ich glaube auch schon gesehen. Mhm.
Dann ist man schnell unterwegs, kann aber nicht ballern, aber einfach man ist halt schnell und wendig.
Man ist immer schon schnell tot.
Ja,
habe ich das Gefühl.
Da muss man eh sagen, man ist also sehr schnell tot, man steckt nicht so viele Schüsse ein. Generell.
Und wir heilen da nicht. Also.
Man muss also, da braucht jetzt wirklich den Medic, wo die Leute kommen, heilen oder einfach Medipacks an Boden schmeißt im Level. Etwas, was jetzt bei Bad Company eingeführt worden ist und wirklich ein Highlight war, ist, dass man Gebäude kann teilweise kaputt machen kann. Haben wir ja jetzt in Battlefield 1943 gesehen, wo es ja als Download-Titel gibt. Mhm. Kann man auch so gewisse Häuser kaputt machen. Aber jetzt hier in dieser Version hat man das noch verfeinert. Also man kann viel mehr kaputt machen, man kann gewisse Gebäude komplett zum Einstürzen bringen.
Ja, bringt natürlich, weil gerade der Gegner dort drinnen am Hocken ist, ist das noch ein geiles Feeling, kann ich mir vorstellen.
Ja, genau. Da gibt es auch ein cooles Video, also wer Beta nicht hat, da gibt es so eins, wo man sieht, wie man so einen Punkt einnimmt. Das ist direkt auf der Webseite von Electronic Arts. Muss man einfach noch, also am besten kommen wir auf battlefield.com und dann sieht man da, wie sie so einen Punkt einnehmen und dann alles, ja, im Prinzip überall Sprengstoff deponieren, rausgehen, warten, bis die Gegner reinkommen, um Bomben zu entschärfen und dann zünden sie.
Okay.
Und das ganze Gebäude fällt zusammen und alle sind tot und ja, der andere hat viele Punkte.
Ja. Was es im ersten Teil, glaube ich, auch noch nicht so gegeben hat, ist, dass sich die Umgebung, also der Boden und so, dass es zum Beispiel Krater gibt, wenn ein Panzer irgendwo in den Boden schießt.
Mhm. Genau. Und er stört sich dann auch komplett anders. Also der Panzer, weil er halt dann ins Loch geht.
Ja,
es
rumpelt dann halt ja.
Mhm. Ja, das ist halt eben, was man von Battlefield
und erwartet.
Was sind so deine Pros und Cons, die man kann sagen kann? Ich meine, es ist ja keine definitive Bewertung, weil das Spiel ist
ja
noch
nicht. Ja, klar. Also ich bin erstaunt gewesen, wie gut das Spiel schon aussieht. Mhm. Also grafisch kommt es wirklich tiptop daher. Das heisst, eben mit diesen Explosionen und so weiter, mit dem Rauch und mit dem Wind, der drin spielt, das ist wirklich sehr gut. Mhm. Und dann, ich habe es halt schon im Red Faction geliebt, wo man einfach hätte Gebäude kaputt machen können. Das macht natürlich hier immer noch Spass.
Ja, ja, klar.
Und das ist jetzt zum Vergleich mit dem Modern Warfare 2, das bringt natürlich erheblich mehr taktische Möglichkeiten.
Genau.
Weil man kann halt eben die Deckung vom Gegner vorballern. dass sie sich nicht anschleichen können und so solche Spiele.
Ja, es ist halt schon geil. Also, als ich das erste Mal gespielt habe, ich bin in meinem Haus gespawnt und habe dann eigentlich rauslaufen. Oder? Und dann ist mir gesagt, hey, das ist ja Battlefield. Und da laufe ich nicht durch die Türen. Sondern ich mache mir meine Türen. Ist der Weg, der Mauer weggesprengt und dann einfach rausgelaufen.
Ja.
Das ist halt schon geil. Und jetzt ja auch ein paar Sachen gehabt, die dir nicht so gefallen haben, jetzt so, die man noch verbessern können bis zur finalen Version.
Ja. Also die Steuerung ist ein schweres Umgefallen, wenn man vorher andere Shooter gespielt hat, weil es wirkt ein bisschen träge.
Das stimmt.
Hat jetzt mal gesagt, ob das jetzt schlecht ist oder nicht, weiss ich, ist noch schwierig zu beurteilen. Ich mich erinnere, beim Killzone 2 war das so ein Riesenthema gewesen. Mhm. Dort hat es mich eigentlich überhaupt nicht gestört. Also da hat man sich einfach daran gewöhnen. Das mit dem Spawnpunkt, ich weiss noch nicht, ob das so gut gelöst ist, weil wenn der Gegner eine Übermacht hat, dann kann es schon sein, dass man halt einfach spawnet und 2 Sekunden später wieder tot ist.
Ja, da sollte man sicher ein bisschen mehr so random Spawnpunkte einführen.
Wobei, handkehrum, es ist ja auch teambasiert. Also man spielt ja in einem Squad und wenn man halt einen im Team hat, der halt dem Gemetzel entkommen kann, kann man auch bei dem spawnen und dann hat man auch seine Ruhe.
Natürlich.
Ich meine, das Spiel kommt erst im März 2010 raus. Also.
Und ich freue mich, wie du sagst, auf den März 2010.
Geht mir also so. Vor allem auf das Multiplayer. Weihnachtsgeschenke für PSP Go-Besitzer. Sony zeigt sich grosszügig. Es ist rausgekommen. Sie haben gesagt, jeder, der eine PSP Go kauft, kann sich gratis ein Online-Spiel abladen. Und zwar einen Volltitel. Der im Angebot steht Gran Turismo, PSP, Assassin's Creed Bloodlines und MotorStorm Arctic Edge. Für die, die sich jetzt vielleicht gerade am Nerven sind, dass sie Go vor 2 Monaten gekauft haben, nicht nerven. Das Angebot gilt für alle Besitzer.
Das ist cool. Microsoft hat auch ein kleines Weihnachtsgeschenk, jetzt nicht gerade so krass, aber sie haben ein Update gemacht für den Dashboard. Jetzt haben sie eigentlich schon lange angekündigt, schon der E3, wo sie dort gekommen und das ist jetzt halt endlich da. Twitter ist integriert worden, man kann Twitter lesen und schreiben. Facebook hat man integriert, und zwar ein bisschen advanceder als das PS3 gemacht hat. Also man tut nicht nur irgendwie Achievements melden, sondern man kann wirklich kommunizieren. Und neu gibt es den Soon Movie Store, wo man Filme mieten kann. Man kann sie nicht kaufen. Und die kann man dann entweder downloaden oder streamen. Was natürlich gäbig ist für Leute, die kleine HD oder gar keine HD haben. Der einzige Wermutstropfen ist ein bisschen der Preis. 300 bis 500 Microsoft-Punkte, also so ungefähr. Das ist doch 7 bis 8 Franken pro Film. Und halt mit besserer Qualität wie teurer. Also wenn man den Film in HD schaut, ist er halt immer teurer, als wenn man ihn in SD streamen. Funktioniert aber tipptopp, habe das ausprobiert. Und wenn man eine kleine fixe Leitung hat, ich glaube 6 Megabit sind nötig, mindestens für HD, dann funktioniert das also sehr gut.
Ja, schlechte News haben wir auch noch. Das Game Studio tut die Tür zu. Pandemic Studios, die zu EA gehört, wird geschlossen. Ja, gehen wir gerade weiter zu dem interessanten Spiel von der Kalenderwoche 49-50. Und das letzte Spiel von Pandemic Studios ist. Wann kommt es raus?
Ja, jetzt. Schon draus.
Jetzt ist schon draus. Mhm. Ich habe es noch nie gesehen im Laden. Ist ein Open-World-Adventure, spielt im Zweiten Weltkrieg. Und mir ist der, glaube ich, ein Irer oder ein Engländer, der in Frankreich für die Resistance unterwegs ist.
Genau, wir haben es, glaube ich, auch schon ein bisschen erwähnt. Einmal. So von, hat einen speziellen Grafikstil, ist teilweise schwarz-weiß. Könnte interessant sein.
Könnte durchaus noch interessant sein, ja.
Und last but not least.
Genau. Fast vergessen, das Zelda kommt noch raus für den DS, für Nintendo DS, am 11. Dezember. Und ja, der Volltitel ist Legend of Zelda Spirit Tracks. Und ja, wer Zelda kennt, hat das wahrscheinlich schon lange vorbestellt. Mhm. Du sicher auch, oder?
Jo.
Schon seit Monaten wahrscheinlich.
Die Frage ist nur, wenn ich spiele, aber vorbestellt ist es. Vermutlich, wenn ich die Ferien gehe.
Okay.
Und wieder haben wir eine Sendung überstanden.
Ja, ich hoffe, so schlimm war es nicht.
Ja, wie schon am Anfang angekündigt, nächste Woche gibt es keine Games zu lesen. So, schade. Aber dafür haben wir Games to Watch, die ihr schauen könnt. Dann sehen wir auch mal das Ganze in Bewegung, von dem, wo wir immer nur labern. Und der Raffi macht das ja sehr gut. Wie ihr ja schon gehört habt in den News, so viele neue Spiele kommen nicht mehr raus, die aus unserer Seite her interessant sind. Natürlich gibt es schon einen Haufen, aber jetzt für unser Alter vielleicht nicht immer so ideal. Und darum werden wohl die letzten Sendungen in diesem Jahr sich eher so ein bisschen um Spiel des Jahres und so handeln, so ein bisschen die Richtung.
So ein bisschen Revue passieren, was ist rausgekommen, was hat uns gefreut, was hat uns genervt.
Genau.
Ja, Ende Jahr, dann macht man einen Jahresrückblick, das ist einfach Pflicht.
Das gehört dazu, ja. Und darum werdet ihr sicher etwas in die Richtung hören in zwei Wochen, wenn es wieder heisst, hallo zusammen, freut mich, Games zu lesen. Und bis dahin wünsche ich allen eine schöne Woche oder schöne zwei Wochen. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.